Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcast. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast da, und zwar den Dr. Andreas Anegger, Co-Founder von Ossora Medical GmbH. Hallo, lieber Andreas, und schön, dass du Zeit hast und mit uns in den Austausch gehst.
Ja, hallo Matthias, vielen herzlichen Dank für die Einladung, freue mich.
Ja, lieber Andreas, bevor wir einsteigen, mehr zu Ossora erfahren, was ihr macht und wo ihr auch herkommt, gib uns vielleicht noch 2, 3 Sätze zu dir persönlich, wo du sagst, das sind Dinge, die kann ich mit den Zuhörern, den Zuhörerinnen teilen, die vielleicht auch außerhalb deiner Arbeitswelt und deines Schaffens sind.
Ja, sehr gerne. Andreas Arneger, 38 Jahre alt. Der Doktor kommt bei mir aus den Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, ich habe mal im Business Development promoviert und jetzt lerne ich auf die harte Tour, wie es funktioniert. Ich habe früher viel Musik gemacht und das ist eigentlich immer eine schöne Parallele zu einem Startup. Die Band muss spielen, um zu wissen, ob es dem Publikum gefällt. Und dann kann man irgendwann mal eine Platte aufmachen. Und das ist dann das Produkt, das wir eigentlich als Startup entwickeln. Ich fahre sehr gern Fahrrad, aber nicht so gut. Das heißt, ich habe mir schon ein paar Mal einen Knochen gebrochen. Und das sind eigentlich auch genau die Themen, die wir mit Ossora besetzen.
Ja, wunderbar. Perfekte Überleitung, lieber Andreas. lass uns mal reingehen. Du hast, aber bevor wir jetzt wirklich mit Ossora und der Lösung ganz ein Deep Dive machen, was ihr genau macht, da vielleicht aber nochmal, du hast gerade gesagt, du kommst eigentlich aus einer anderen Richtung, mit einer Vergangenheit in anderen Unternehmen. Du hast ja dort auch verschiedene Erfahrungen gesammelt. Was war aber tatsächlich, war es vielleicht der Knochenbruch mit einem Sturz mit dem Fahrrad, oder gibt es ein anderes Ereignis, was dich dazu bewogen hat, dann doch, ich sage jetzt mal ein Stück weit von außen, in diese Healthcare-Welt einzusteigen?
Ich habe in Stuttgart, in Hohenheim, habe ich studiert und promoviert, und ich bin so aus dem Ländle mit so einem Automobilgeschmäckle eigentlich in die Welt rausgelaufen. Und als ich mir dann zum ersten Mal die Medizintechnik genauer angeguckt habe, ist das jetzt nicht nur meine Knochenbrüche gewesen, sondern ganz idealistisch dem Patienten etwas Gutes tun, Menschen auf dem Weg zur Mobilisierung, zur Gesundheit zu verhelfen. Das ist das, was mich an der Gesundheitsbranche gefesselt hat. Es gibt einfachere Go-to-Markets. Die Regulatorik kommt bei uns immer mit dazu, aber das ist eine geile Challenge, die wir mit Ossora auch annehmen.
Ja. Ja, wunderbar. Kann ich nachvollziehen. Wir kommen ja beide aus der ähnlichen Region, ne? Und meistens, wenn man sagt, man kommt aus Stuttgart, dann hat man schon einen Automobilstempel auf der Stirn, was ja grundsätzlich richtig ist. Aber es gibt auch noch andere Themen, auch hier in Baden-Württemberg oder insbesondere auch in Stuttgart. Jetzt lass uns mal reinzoomen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hattest Knochenbrüche. Ossora belegt dieses Thema. Was genau macht ihr und welches Zielfeld adressiert ihr im Gesundheitswesen? Vor allem, du hast ja gerade auch die Regulation und Medizintechnik so als Schlagworte reingeschmissen. Hol uns da mal ab und gib uns mal einen Überblick. Was ist eure Lösung?
Ossora entwickelt eine Planungssoftware für die klinische Anwendung in Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich erkläre mal, wie ein Knochenbruch zustande kommt. Das heißt, Kraft wirkt auf den Knochen ein und dann im unglücklichen Fall gibt dann der Knochen nach. Er fragmentiert in unterschiedliche Bruchstücke. Und der Arzt, der Job des Arztes ist es, zunächst diese Fragmente wieder in die richtige Position zu bringen, die Reposition. Dann muss er es stabilisieren. Das kann durch einen Gips erfolgen. Das kann operativ erfolgen, also durch Schrauben, durch Platten, durch Nägel, bei dem das ganze Konstrukt dann stabilisiert wird. Und dann im nächsten Schritt muss der Patient dann mit Physiotherapie, mit Schritt für Schritt stärkerer Belastung den Knochen herausfordern, und der Knochen heilt besser, wenn er belastet wird. Und unser Software-Tool ergänzt die bestehenden Lösungen, die sich meistens um das Lösen des Puzzles und die Versorgung kümmert, um den Aspekt der Rehabilitation. Wo kommen wir her? Wir kommen aus knapp mehr als 20 Jahren Forschung an der Uni Ulm zu Knochenheilungssimulationen. Damals hat ein Forscherteam sich die Frage gestellt: Kann man Knochenheilung mit dem Computer simulieren? Und das geht. Das waren erst einige Jahre im Tierversuch, in denen das weiterentwickelt worden ist. Wir haben das dann mit klinischen Patientendaten, das Modell, konfrontiert, haben dann gesehen, dass es Heilung simuliert und vor allem für die klinische Anwendung, dass es auch Nichtheilung prognostizieren kann. Das heißt, wenn ein Patient vor dem Risiko steht, dass sein Knochenbruch nicht heilt. Und wenn man das frühzeitig erkennen kann, dann können Ärzte, dann können Patienten hier den Therapieweg anpassen und damit hoffentlich die Komplikation vermeiden.
Okay, lass uns mal gerade so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Patient Journey abbilden. Also damit man vielleicht auch nochmal in der Praxis, im Operativen dann versteht, wie eure Lösung funktioniert und wirkt. Das heißt, ich komme jetzt ins Krankenhaus, ich habe mir was gebrochen, werde gerönt, wie auch immer. Und dann wird im Endeffekt anhand der zum Beispiel der Bilder und auch der ärztlichen Meinung, wird das mit eurer Software gekoppelt. Also die ist irgendwo angedockt, ne, sage ich jetzt mal. Und dann gibt diese Software einen gewissen Lösungsvorschlag, welche Platten, welche Dicke, was weiß ich, welche Lösung überhaupt oder beziehungsweise welche Methode überhaupt am besten die Heilung unterstützt, gibt dann aber im Nachgang auch eine Unterstützung und zeigt dem Patienten Schrägstrich dem Arzt an, in welchen Phasen er die Belastung steigert und welche Intensität. Habe ich das so
Genau.
richtig verstanden?
Genau da wollen wir hin. Der erste Schritt ist, dass wir im Klinikum die Daten aufnehmen, Patientendaten. Wie du schon richtig sagst, die Bilddaten. Wir erstellen aus den Bilddaten einen digitalen Zwilling des Körperteils und der Fraktursituation. Und dann nutzen wir an Patientendaten das, was noch da ist oder das, was zukünftig in einem Krankenhaus an Patientendaten zur Verfügung steht. Wir berechnen dann mit Computersimulation und KI den voraussichtlichen Heilungsverlauf. Und du hast jetzt gerade gesagt, kann man mit dem Algorithmus das optimale Implantat rausfinden? Ja, das könnte man, haben wir am Anfang auch gedacht. Aber im klinischen Alltag spielt das zunächst erstmal gar nicht die große Rolle, den optimalen Behandlungsweg zu finden, sondern im ersten Schritt muss die Behandlung sicher sein und auch sicher zu einem positiven Heilungsergebnis für den Patienten führen. Und dann erst können wir mit Optimieren anfangen. Und das ist die Strategie, die wir verfolgen. Und am Ende so eines Planungstools fragen uns dann die Ärzte und die Patienten: Okay, was mache ich jetzt mit der Information? Und die Simulationsergebnisse verarbeiten wir in eine strukturierte Befundung rein. Das kann ein Arztbrief sein, das kann ein OP-Plan sein, mit dem dann die Operation umgesetzt werden kann und der Patient dann auch entlassen werden kann.
Okay, jetzt hattest du eingangs gesagt, stark regulierter Markt. Klar, ich denke, das ist auch jedem bewusst, der sich mit dem Gesundheitswesen auseinandersetzt. Wie weit trifft diese Regulierung, die Zulassung eurer Software? Seid ihr in irgendwelcher Art, gelistet? Habt ihr irgendwelche Zertifizierungen benötigt, um überhaupt da hinzukommen, wo ihr jetzt seid?
Also eins vorab, wir sind noch nicht live in der Klinik. Das ist alles auf einem experimentellen Status. Das ist Basic-Produktentwicklung. Das heißt, es gibt immer einen klinischen Fallback. Das greift noch nicht in die Behandlung von Patienten ein. Da kommen wir später hin. Wir haben hier uns auch Unterstützung bei Acceleratorenprogrammen, bei den Medical Innovations in Tübingen beispielsweise geholt, um zu verstehen, wie wir so ein Medizinprodukt, so eine Regulatory Roadmap aufbauen sollten. Das ist wichtig, um als Startup einmal zu wissen: Okay, wir wollen uns nicht die Finger verbrennen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir müssen diesen Go-to-Market für potenzielle Investoren aufzeigen können. Und als Startup ist es ja besonders wichtig, Traction aufzubauen. Das heißt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und alle Use Cases, bei denen wir die Regulatorik kennen, aber auch wissen, dass wir hier einen gewissen Einsatzbereich schon abdecken können. Das machen wir, weil wir so für die Produkte in der Produktentwicklung vorankommen.
Jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass du aus einem anderen Feld kommst. Da vielleicht auch nochmal die Frage dahingehend, deine Erfahrungswerte aus den anderen Bereichen und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was ihr erstmal erarbeitet habt, die Roadmap und so weiter. Was hat dir da besonders geholfen dabei? Vielleicht auch, weil es ist ja so, manche sind ja wirklich so blind in dieser Healthcare-Bubble seit 20, 30 Jahren, gehöre ich ja vielleicht auch dazu. Aber wenn man von außen kommt, ja, dann hat man ja nochmal einen neuen Blick, die Erfahrungswerte aus anderen Unternehmen, aus anderen Branchen. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das hat uns aber jetzt tatsächlich oder meine Erfahrung hat da besonders geholfen?
In der Medizin haben wir ein Multi-Sided Market, also viele, viele Stakeholder, viele, viele Player, die wir berücksichtigen müssen. Das ist was, was ich übers Industriegütermarketing, übers B2B-Marketing schon an der Uni gelernt habe. Und das war für uns im Team extrem wichtig zu verstehen, dass bei uns der Nutzer nicht notwendigerweise der Kunde ist, sondern dass das einen ganz anderen Weg der Kommerzialisierung gehen kann als in vielen B2C-Märkten oder B2G-Märkten. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Es geht nicht nur darum, eine Technologie zu haben und ein Produkt, das in der Klinik auch benutzt wird, sondern dann Stichworte Reimbursement oder wie man auch immer das Geschäftsmodell gestalten kann, dann zum Kunden zu kommen. Das ist elementar wichtig gewesen für uns. Oder ist es jeden Tag? Ja.
Da sprichst du tatsächlich was Wichtiges an. Wie ist, also aus meiner Sicht wäre jetzt tatsächlich der Hauptnutzer, wäre, ich sage jetzt mal, ein B2B, ein Krankenhaus, eine Klinik, die sich im Endeffekt eure Lösung anschafft. Jetzt hast du gerade gesprochen, ein Businessmodell. Ich habe so ein bisschen rausgehört zwischen den Zeilen, es steht noch nicht hundertprozentig fest, wie so das Businessmodell aussehen wird. Oder habt ihr da schon eine grobe Vorstellung? Und die Vergütung ist natürlich gerade in dem Kontext wahrscheinlich auch schwierig und dann eher zu realisieren über eine höherwertige Versorgung oder strebt ihr sogar an, eine eigenständige Vergütungsform jetzt von Kostenträgerseite zum Beispiel zu erwirken?
Wir bauen ein Simulation as a Service Geschäftsmodell. Das heißt, fallbezogene Abrechnung. Das ist sehr praktisch für zukünftige Reimbursements. Wir sehen Wettbewerber, die dieses Geschäftsmodell umsetzen. Das ist eine schöne Validierung. Das ist auch vor allem auch in den USA ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Wir sind noch einen Schritt weiter vorne, was unsere Nutzer angeht. Wir haben Chirurgen und Orthopäden, die planen selber. Und dann gibt es auch den Fall, wo die Patientendaten aufgenommen werden, jemand anderes macht die Planung und im OP wird dann umgesetzt. Das finden wir gerade raus. Das ist von Indikation zu Indikation unterschiedlich. Das hängt auch mit den Patientengruppen zusammen, die in der Klinik sind. Hier müssen wir noch Marktsegmentierung machen und hier lernen wir gerade, wie der Hase läuft, ja.
Da ist auch eine gute Frage, weil du gerade jetzt auch die Chirurgen ansprichst oder die Ärzte oder diese verschiedenen Personengruppen, auf die ihr trefft in verschiedenen Prozessen. Wie ist die Akzeptanz? Weil oftmals ist ja so, dass, also hört man auch immer wieder von Startups, wenn sie eine Lösung entwickeln, die Ärzte unterstützt, vielleicht entlastet, wie auch immer, dann stößt man oft oder stoßen diese Startups oft auf große Widerstände oder auf Skepsis. Welche Erfahrungswerte habt ihr da gesammelt oder du bisher?
Unsere Erfahrung ist vor allem, dass die Technologie für Ärzte keine Rolle spielt. Also ob da KI draufklebt, Simulation draufklebt, ob wir ein Deep Tech Startup sind, das juckt die Ärzte in den seltensten Fällen, sondern wichtig ist, dass es den Alltag unterstützt, dass es die Arbeit erleichtert. Wir können mit der Simulation Dinge sichtbar machen, die man auf einem normalen Röntgenbild nicht sieht. Das heißt, Biomechanik, Visualisierung, Zusammenhänge darstellen, die sonst erst mit vielen Jahren Erfahrung aufgebaut werden. Und wir haben am Anfang gedacht, die erfahrenen Ärzte, die hauen uns das um die Ohren. Aber tatsächlich, ist das genau das, wo wir reinkommen, wo wir auch unsere ersten Kunden gefunden haben. Das, was über Jahre der Berufserfahrung aufgebaut wird, das können wir nun den Anfängern schon zeigen und darstellbar machen. Und das schafft Akzeptanz. Und wenn das dann sich auch noch mit der klinischen Realität matcht, dann kommen wir weiter. Ja.
War in dem Fall das eher positiv, dass ihr aus einem wissenschaftlichen Umfeld entstanden seid und da eine, also einfach mit Ulm ja auch einen renommierten Partner im Hintergrund hatte, wo eben 20 Jahre Forschung betrieben worden ist im Vorfeld, hat es dann auch nochmal geholfen, vielleicht auch auf einem anderen Level einzusteigen mit den Entscheidern oder mit den Ärzten?
Ich glaube, die wissenschaftliche Herkunft, das ist da Fluch und Segen. Das ist der absolute Türöffner. Wir bauen auf eine Community, die wissenschaftliches Renommee hat, die hoch angesehen ist in der wissenschaftlichen Community und mit der wir auch, was eben Publikation, was Außendarstellung ist, super hausieren gehen können. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Es hat aber auch seine nachteiligen Seiten. Das heißt, als Startup, das eine wissenschaftliche Ausgründung ist, müssen wir uns auch davon freischwimmen. Und das eigentlich jeden Tag, weil ein Produkt zu bauen und dann nachher auch noch ein Business draus zu machen, ist was fundamental anderes als eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe. Und das muss gut abgegrenzt sein. Das gelingt uns immer besser. Aber das ist genau auch ja die Herausforderung, die da besteht.
Gut, also wir verlinken vielleicht einfach mal an der Stelle Ulm, wenn es interessiert und das vielleicht nicht so im Fokus ist in Deutschland, verlinken wir einfach mal in die Shownotes im Nachgang in der Folge. Dann kann
Auf
sich
jeden
das jeder mal
Fall.
angucken, was da passiert, weil es ist ein eigenes Thema, aber ich glaube, wir beide kennen die Region, wir kennen da die handelnden Personen und die machen wirklich einen super Job und so wie du sagst, klar, also ein Riesennetzwerk dahinter und viele Zugänge, was euch sicherlich dann auch den Weg ja geebnet hat oder vereinfacht hat, da eben Kontakt zu bekommen. Lass uns mal kurz zurückgehen. Jetzt haben wir diese Simulation. Es wird angezeigt. Du hast vorhin gesagt, Ziel ist es, das dann auch irgendwie so zur Verfügung zu stellen. Ist da vielleicht auch so ein Punkt wie jetzt, wir stehen ja kurz vor der Einführung, hoffentlich oder vielleicht, Fragezeichen, der EPA, dass solche Daten dann zum Beispiel auf die elektronische Patientenakte mit draufgespielt werden, um dann auch in Zukunft entsprechende Therapien abzuleiten, wenn jetzt irgendwie eine Platte, Schrauben drin sind, die nicht entfernt werden. Ist es auch ein Thema? Beschäftigt ihr euch damit auch?
Auf jeden Fall. Die Datenverfügbarkeit, das ist ein riesengroßes Thema bei uns. Wir haben bisher das Glück gehabt, dass wir mit retrospektiven Daten, also vorhandenen Datensets, arbeiten konnten, die wir aber alle strukturieren mussten. Das ist sehr aufwendig. Mit einer EPA ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass die Daten strukturiert sind, dass es schöne Longitudinaldaten sind mit Follow-ups, die uns helfen, einmal den Algorithmus zu verbessern, als auch zukünftig dann eben bessere ja, Behandlungsempfehlungen zu geben. Du hast den Aspekt Materialempfehlung, Materialentfernung angesprochen. Und das sind genau, das ist ein total, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist eines der großen Learnings der letzten Wochen. Zum Beispiel, das ist für uns als Startup hochrelevant. In Deutschland wird eine Materialentfernung vergütet. In den USA ist das eine Schönheitsoperation. Das heißt, da kann das eigentlich auch drin bleiben, wenn man das nicht anders will. Und das ist was, was wir für die Entwicklung unserer Business-Perspektive, da dieses Wissen, das brauchen wir. Das ist gigantisch. Und wenn das in den Patientendaten schon dokumentiert ist, dann können wir da drauf aufspringen und schauen, ob das nachher, ja, fast schon ein Vertical ist, das wir mitnehmen sollten, ja.
Du hast jetzt gerade die unterschiedlichen Märkte angesprochen. Fokus liegt jetzt aktuell schon auf der Dachregion oder sagt ihr und eure Lösung ist ja so konzipiert, dass die vom Prinzip her weltweit eingesetzt werden kann, ohne Probleme? Also ich habe sie nicht gesehen, aber aufgrund deiner Beschreibung, deiner Ausführung, sind es die Märkte und wo steht ihr da gerade jetzt in dem Bereich?
Unser Fokus ist klar auf der Dachregion. Wir entwickeln nicht ein Produkt für die Kliniker, sondern mit den Klinikern. Wir können alles technisch umsetzen. Das ist nicht die Frage. Das ist eine Frage der Manpower. Aber dass es nachher ein Tool ist, das auch benutzt wird, das in den Workflow passt, das geht nur mit den Klinikern. Und jetzt in unserer Entwicklungsphase brauchen wir diesen direkten Kontakt. Auf der anderen Seite natürlich die Zukunftsperspektive sind die Auslandsmärkte, die digitaler oder die ja affiner zu digitalen Themen sind. Das sind natürlich die USA, wo auch die Regulatorik hier schon weiter ist als in Europa. Oder aber auch die Schweiz auf absehbare Zeit. Aber nichtsdestotrotz, die klinische Herausforderung ist die gleiche, ob das jetzt in Deutschland oder in den USA ist. Und deshalb sind unsere Schritte aktuell hier.
Gut. Ihr habt Osora, wenn ich es richtig weiß, im November 2020 gegründet, habt jetzt schon eine gewisse Zeit Erfahrung gesammelt. Wenn du jetzt so zurückblickst, so auf diese knapp letzten 4 Jahre, was waren da auch so die Highlights oder auch die größten Erfolge, wo ihr sagt, das waren für uns echte Meilensteine?
Wir haben, ich muss dich korrigieren, wir haben tatsächlich im November 2020 angefangen zu
Okay.
starten, das Konzept aufzubauen. Wir haben dann eigentlich unseren ersten großen Erfolg mit dem Exist-Forschungstransfer gehabt. Das war natürlich ein großes Thema. Das hat uns 2 Jahre finanziert, noch als Projektteam. Und wir haben dann im Januar 2023 gegründet. Das heißt, wir sind jetzt dann knapp, oh ja, auch
Zwei
schon
Jahre.
zwei,
Zwei Jahre, ne?
genau, 2 Jahre alt, genau. Und natürlich der erste Meilenstein war der erste bezahlende Kunde. Das ist klar als junges Startup. Das war fantastisch. Und dann nach den ersten 3 zahlenden Kunden den vierten. Damit ist man irgendwie aus den Triple F raus und kann sagen, okay, da ist jetzt, kommt langsam was zusammen. Und wir hatten im Sommer einen ganz besonderen Meilenstein, der uns sehr bestätigt und sehr gefreut hat. Freitagabends um 9:30 hat bei mir das Telefon geklingelt. Und der Chefarzt einer großen deutschen Klinik hat angerufen und hat gesagt, ja, Herr Arneger, wir haben hier einen Patienten und wir sind uns nicht einig, was wir mit dem als nächstes machen. Könnten wir den mal simulieren? Und das ist eine Validierung des klinischen Bedarfs, wie es im Buche steht. Es hat uns total gefreut. Wir waren irgendwo im Relevant Set des Nutzers drin und konnten dann darauf aufbauen und sagen, okay, das macht Sinn. Das ist total stark, ja.
Das ist so ein, würde ich behaupten, ein kleiner Ritterschlag, ne?
Ja.
Ein kleiner Ritterschlag, aber wo tatsächlich, wenn jemand aus dem Umfeld anruft und sagt, so, wir brauchen eure Lösung und wir brauchen eine Simulation, ja, dann ist das ein Erfolg, ganz klar, ne? Also, super. Also erstmal Glückwunsch dazu, weil dann habt ihr in damals knapp 1,5 Jahren was geschafft, was viele über mehrere Jahre nicht schaffen, sich tatsächlich so zu positionieren in einer kurzen Zeit, dass ihr, so wie du es gesagt hast, im Gedächtnis einfach bleibt und im Hinterkopf seid, wenn solche Themen anstehen, ne, und dann man nicht irgendwie woanders hin switcht, sondern einfach direkt zum Hörer greift und sagt, wir brauchen euch, gib uns mal eine Simulation. Also das ist, glaube ich, am Ende mehr wert wie 5 Jahre Marketing, die irgendwo ins Leere laufen.
Genau.
Genau. Ich habe noch zur Lösung noch eine kurze Frage. Wir reden ja die ganze Zeit so über die klinische Lösung, die Anwender sind die Ärzte und so weiter. Wir haben ja auf der anderen Seite die Hersteller dieser Platten, dieser Schrauben etc. Also ne, dieser ganzen Produkte. Ist es auch für euch ein Thema? Weil ich würde jetzt von außen behaupten, ihr habt ja auch so eine gewisse Schnittstellenposition. Also ihr sitzt zwischen den Ärzten im Krankenhaus und den Herstellern, meistens machen die ja dann Vertrieb über die Kliniken und so weiter. Seid ihr da auch schon in dem Thema unterwegs, dass ihr sagt, okay, wir bringen halt Ärzte und Hersteller mal zusammen und simulieren einfach mal und suchen nach der bestmöglichsten Platte, Schraube, was auch immer?
Genau, wir haben hier erste Proof of Concepts mit Herstellern absolviert. Dazu muss ich sagen, das Thema Simulation für die Entwicklung von Implantate ist nicht neu. FE-Simulation ist eine Technologie, die wir aus Luft- und Raumfahrt, aus der Automobilbranche kennen. Unsere Knochenheilungssimulation bringt eben noch eine physiologische Komponente dazu, das heißt die Veränderung des menschlichen Gewebes bei der Knochenheilung. Das heißt, das ist ein dynamischer Test, mit denen man das Implantat unter unterschiedlichen Belastungen simulieren kann. Wir haben am Anfang gedacht, genau, unsere Hypothese war, das ist ja eine total tolle Ergänzung zum Neuproduktentwicklungsprozess, einer frühphasigen Entwicklungsphase in der Vorentwicklung. Das hat sich nicht bestätigt, aber was bei uns immer wieder aufschlägt, ist die Versagensanalyse. Das heißt, ein gebrochenes Implantat, eine schlecht platzierte Schraube. Was für Auswirkungen hat das eigentlich auf den Knochen? Kann das dazu führen, dass die Heilung ausbleibt? Kann das dazu führen, dass das Implantat bricht? Das sind Szenarien, die wir damit betrachten. Aber, und warum wir uns trotzdem auf die Klinik konzentrieren, ist, die Klinik ist der Dreh- und Angelpunkt, bei denen diese Produkte alle, bei denen die Wertschöpfung zusammenkommt. Von der Bildgebung vorne, Implantat, der Patient, die Versicherung, die hinten andockt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Hier werden auch die Daten generiert und ja, die Medizintechnikhersteller. Ich weiß nicht, ob das ein schöner Daten-Second Use am Ende des Tages ist, aber wir konzentrieren uns hier vollkommen auf den Arzt aktuell.
Okay, jetzt seid ihr, ich habe gelernt, na, 2 Jahre am Markt seit der Gründung. Wenn wir jetzt so den Blick, Erfolge haben wir beleuchtet, nach vorne werfen, was sind jetzt so mittelfristig, also wenn man mal so sagt, wirklich die nächsten vielleicht 2, 3 Jahre, Ziele, Meilensteine, die ihr euch vorgenommen habt und Ziel für vielleicht in einem Korridor von 5 bis vielleicht 7 Jahren so geschätzt, habe ich schon rausgehört, aber darfst du mich gern korrigieren, sind dann die ausländischen Märkte, wie klar, so relevante Märkte wie Amerika, vielleicht noch ein paar andere Märkte. Sind es die Ziele, die ihr habt? Und wie gesagt, welche Meilensteine hängen da dazwischen?
Also unsere unmittelbaren Ziele sind auf jeden Fall ja, Company Building, das Startup aufzubauen. Das heißt, mehr Ressourcen, vor allem auch im Bereich Produkt, Vertrieb auch aufzubauen. Also wir warten nicht auf die Regulatorik und auf die Zertifizierung. Das meiste lernen wir fürs Produkt am Telefon, in der Videokonferenz und im Nutzergespräch. Und das ist ein Gewicht, das wir deutlich auch Richtung im Team abbilden wollen. Klar, wir brauchen den Tech-Stack, der ist bei uns sehr aufwendig. Modellierung und Simulation, das muss professionalisiert werden, weiter professionalisiert werden. Und wir sind jetzt auch in einem Entwicklungsstand, wo eben Regulatorik, Prozesse ihre Daseinsberechtigung haben und auch ihren Platz brauchen müssen. Das ist am Ende des Tages eigentlich auch ein sehr großes Hilfsmittel, weil das hilft, Transparenz zu schaffen, Prozesse übergabefertig zu machen. Und dann auch das Team aufzubauen. Das ist unmittelbar das Ziel, natürlich mehr Partnerkliniken ranzubekommen, die Indikationen weiter abzustufen, in denen wir aktiv sind. Wir sind bisher vor allem in den unteren Extremitäten, also die Beine aktiv. Es gibt noch so ein paar Knochen, die sehr komplikationsreich sind, Oberarm, das Schlüsselbein. Das sind alles Wunschknochen der klinischen Community. In 5 bis 7 Jahren, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Da sind wir zertifiziert. Da sind wir hoffentlich schon längst im Ausland. Wir sind ein Workflow-Thema. Das heißt, wir müssen in jedem Ländermarkt verstehen, wie wir in den Point of Care kommen, wie wir an den Kliniker rankommen. Und in 5 bis 7 Jahren, ja, sind wir da in den wichtigsten regulatorischen Märkten angekommen und sind bei den Ärzten eigentlich die Nummer eins, wenn es darum geht, Knochendefekte, Knochenbrüche wieder zu heilen.
Wenn man das jetzt bildlich umträgt, also Ziel ist, der neue Stern am Himmel in Krankenhäusern zu sein, ne, mit der Analogie zu unserem großen Automobilhersteller in Stuttgart. Na, genau, der neue Stern am Healthcare-Himmel, um das mal so zu formulieren.
Ob man uns da nachher dann sieht und ob da das Osora-Logo dann draufklebt, das werden wir mal sehen. Aber wir sind der Helfer im Tech-Stack, im Instrumentarium der Kliniker, der das Leben vereinfacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also klar, man sieht euch nicht nachher irgendwo auf der Straße oder auf Plakaten, weil ihr seid ja in einem anderen Case unterwegs, das ist auch klar. Aber
Ja.
wenn ihr die Standardlösung seid zu dem Zeitpunkt, und das ist im Endeffekt, also keiner kommt mehr an der Simulation vorbei, sondern das ist gesetzter Standard. Ja, ich nenne es jetzt mal Regelversorgung, ne, unter dem Schlagwort,
Ja.
dann ist, glaube ich, das, was ihr vorhabt und was ihr auch erreichen wollt, wenn ich es richtig zusammenfasse.
Ganz genau, ja.
Andreas, wir haben ja eingangs so ein bisschen was über dich erfahren, ne, wo du auch herkommst, was du auch, dass du gerne Fahrrad fährst und so weiter. Wir haben bei uns im Podcast dann immer so eine kurze Sequenz, dass wir nach der ganzen, ja, nach dem Deep Dive in die Lösung, in das Healthcare-Thema reingehen. Da nochmal die Frage, bevor wir jetzt zu dir kommen, noch eine letzte Frage. Welchen Trend siehst du? Also welche große Idee oder welches Thema siehst du insbesondere im Jahr 2025 im Healthcare-Segment? Und es gibt ja auch immer so wie dieses Thema Mythen, also ne, Mythen im Gesundheitsbereich. Gibt es da einen Mythos, wo du sagst, okay, und da geben wir immer jedem Gast die Chance, einen Mythos aus der Welt zu räumen? Ja, gibt es da einen Mythos, wo du sagst, so, damit räume ich auf? Also wieder zwei Fragen auf einmal. Welche Trends siehst du für 2025? Und vielleicht auch welchen Mythos in dem Zusammenhang möchtest du aus der Welt räumen?
Genau. Den Trend, den ich auf jeden Fall sehe, wir können uns als Patienten im Internet auf die möglichen und unmöglichsten Arten und Weisen beraten lassen. Wir sind da eigentlich als Patient empowered. Du findest bei YouTube, auf Blogs alle möglichen Gesundheitstipps, die man da so finden kann, bei denen man sich auch validieren kann und ob es am Ende nachher funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dieses Informationsangebot, das wird sich professionalisieren, da wird mehr Verbindlichkeit reinkommen. Das ist, denke ich mal, auch ein Thema für die DIGAs. Der Patient kann sich selber helfen, muss vielleicht auch nicht mehr jedes Mal in die Notaufnahme rennen, auch bei kleinen Wehwehchen. Das ist auf jeden Fall ein Top-Thema, weil das ist Effizienz im Gesundheitssystem, und das wird gehen. Dieses Thema wird angetrieben. Gesundheitsmythos. Ja, da sind wir auf jeden Fall im Schwäbischen genau richtig. Und zwar, das ist Verdauerle. Kennst du es ja vielleicht, wenn du Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut, und dann bist du der Ranse spannt. Und dann haust dir den Schnaps nach dem Essen rein, weil der soll ja total verdauensförderlich sein. Das ist ein Gesundheitsmythos. Den muss man sich eigentlich nicht mehr, den Schuh muss man sich nicht mehr anziehen. Den Schnaps kann man gerne trinken, weil man Lust drauf hat. Aber dem Magen hilft das gar nichts.
Ja, gut, da helfen dann auch keine zwei Schnäpse, ne? So, genau. Ja, gut. Aber es ist halt einfach immer, glaube ich, noch eine, also gerade bei uns jetzt hier, ne, in der Region, wobei es wahrscheinlich überall so, es ist ja dann immer so dieses, ja, da muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mal einen Schnaps trinke, ne? Sondern ich habe ja also einen Freifahrtschein, weil ich habe ja fettreich und schwer gegessen. Genau. Gut. Nehmen aber so mit, ne? Also Schnaps nach dem Essen hilft nicht, kann getrunken werden, wenn aus Genuss, aber nicht aus medizinischen und gesundheitlichen Aspekten. Genau. Jetzt hast du ja beschrieben deinen Weg und so weiter und da vielleicht auch nochmal die letzte Frage an dich. Der Gründeralltag ist ja nicht einfach. Ihr seid zwar mehrere Personen auch im Team, aber die ständigen Herausforderungen, gibt es ein Thema oder auch da vielleicht einen Ablauf, wie auch immer man das nennen mag, wo du sagst, okay, für mich persönlich ist das zum Beispiel morgens ein wichtiger Anker, um für mich gesund zu bleiben, auch mental gesund zu bleiben. Wie gesagt, die Herausforderungen sind vielfältig. Du hast vorhin die unterschiedlichen Stakeholder angesprochen. Mit denen muss man ja allen sprechen. Man muss die Märkte verstehen, ist ja sehr, sehr intensiv. Gibt es da was, wo du sagst, okay, ich achte auf meine eigene Gesundheit und da mache ich zum Beispiel morgens das oder ich drehe 80 Kilometer mit dem Rad, ja, also einmal um Stuttgart so ungefähr, solche Dinge. Was machst du da?
Ich brauche morgens nochmal aufstehen, erstmal einen Kaffee, und muss vom Balkon möglichst irgendwo in die Entfernung gucken. Unser Arbeitsalltag, wenn man nicht gerade auf Achse ist, dann findet der vor einem Bildschirm statt. Und die Entfernung zu gucken, das ist extrem wichtig, um den Geist wandern lassen zu können. Und sonst, genau, so wie du sagst, ich muss ab und zu mal auf dem Fahrrad sitzen. Da sortieren sich die Gedanken, da wird man wieder klar. Nirgendwo ist es schön ruhig für mich wie im Wald auf dem Mountainbike. Das ist mein Überlebenselixier. Natürlich mit Freunden und Familie, das ist ganz wichtig. Das ist eine andere, um aus dieser Startup-Blase, dieser schnell drehenden Welt rauszukommen. Genau. Aber aufs Fahrrad hocken, Freunde, Familie, das muss.
Genau, aber wir nehmen auch mit, auch da guckst du danach, guckst nach dir, um da einfach deine Ressourcen auch entsprechend zu schonen und aufzuladen. Und du hast ja gerade beschrieben, auch mit dem Ausblick auf, was deine Trends oder der Trend bei dir 25 ist, das dreht sich ja immer schneller und die Digitalisierung wird auch im Gesundheitswesen Einzug halten, mal mehr, mal weniger. Und ich denke, man wird sich aber was klar, also man kann sich dem ganzen Thema nicht mehr verwehren und das ist eine Branche, die noch so viel im Umbruch ist. Also im Vergleich zu einer Automobilbranche haben wir vielleicht, wenn überhaupt, 3 oder 5% bisher umgesetzt. Also aus meiner persönlichen Sicht. Deswegen werden die nächsten Jahre der Herausforderung. Deswegen auch wichtig, wenn du dir solche, ja, Zeiten nimmst und deine Ressourcen schonst. Genau. Nee, wunderbar. Lieber Andreas, wir sind tatsächlich schon am Ende des Gesprächs. Ich finde es super spannend, weil ich kann mich noch erinnern an meine Knochenbrüche, wie das früher verlaufen ist. Gell? Da wurdest du gefühlt komplett eingegipst, ja, so kurz vor der ägyptischen Mumie und dann wurdest du in die Seite gelegt und dann hast du irgendwie noch was gekriegt. Ne? Damals, glaube ich, war es bei mir als Jugendlicher, als Kind, so ein Gardinenstab, was man reinschieben konnte zum Kratzen, wenn es gejuckt hat. Von dem her bin ich gespannt. Also ich wünsche euch viel Glück, dir viel Glück mit der Lösung. Ich hoffe, dass ich die Lösung nie brauche. Das heißt, ich habe dann keine Knochenbrüche. Aber wenn das soweit sein sollte, dann wäre ich sicherlich froh, wenn ich wüsste, im Hintergrund irgendwo klebt ein Ursora-Aufkleber drauf im Krankenhaus. Dann wäre ich beruhigt. Genau, ich wünsche dir, euch, dem Team viel Glück. Sag danke für deine Zeit. Und das Wichtigste natürlich am Ende auch jeder Folge, die Frage an dich, bevor wir dich jetzt auch entlassen. Wer von den Zuhörern darf sich bei euch melden? Wer sollte sich bei euch melden? Und vor allem, wo finden Sie dich und Osora?
Ja, also Osora findet ihr unter www.osora.eu auf LinkedIn. Da findet man auch den direkten Kontakt zu mir. Das ist immer offen. Für uns die wichtigste Anspruchsgruppe sind die Kliniker, alle, die mithelfen, dass ein Patient mit Knochenbruch geholfen werden kann. Das heißt, MedTech-Angehörige, Mitarbeiter in den Kliniken, aber natürlich auch zukünftig dann auch von den Versicherungen. Das ist das Ökosystem, aus dem wir lernen. Das ist die Branche, in der wir uns unterwegs sind. Das ist offen. Und natürlich liegt es mir am Herzen, als MedTech-Startup haben wir bei Osora viel gelernt, was die ersten Herangehensweisen sind, wenn es darum geht, ein Produkt zu bauen. Wie kommt man mit diesem regulatorischen klar? Wie kommt man damit klar, dass das vielleicht auch was ist, was ein paar Jahre länger dauert als andere Startups? Und angehende Gründer und Interessierte sind da immer eingeladen, sich mit mir zu unterhalten. Das ist ein bunter Blumenstrauß an Gründern bei uns. Und da lernt man immer was und Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat.
Wunderbar. Da vielleicht noch eine ergänzende Frage, Andreas, bevor ich dich dann wirklich entlasse. Sucht ihr auch neue Mitarbeiter, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe eine coole Lösung, finde es super spannend, hat einen hohen Wert für die Gesundheitsversorgung. Seid ihr auf der Suche nach Personal und Mitarbeitern?
Wir suchen für die nächste Phase von Osora, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, Matthias, für die nächste Phase von Osora Leute, die ein Produktgespür haben, die wissen können oder die Verständnis dafür haben, dass man ein Problem aufdeckt, dass man Herausforderungen im klinischen Alltag aufdeckt und die mit uns helfen, daraus Requirements zu bauen, mit denen wir dann unser Produkt weiterbringen können. Das ist ganz wichtig, die Offenheit für den klinischen Alltag. Verständnis für den Markt, das ist was, was man lernen kann. Und hier suchen wir, ich mach's mal einfacher in der Stellenbeschreibung, wir suchen hier jemand, der Produkt kann und uns beim Aufbau der Regulatory Pipeline unterstützt. Genau, das ist mal der nächste Schritt. Ehrlich gesagt, spezifischer kann ich es gar nicht machen. In so einem frühphasigen Startup geht es darum, anzupacken und sich in die Inhalte reinzufuchsen. Türen aufzutreten und dann wird unsere Knochenheilungssimulation am Ende eine
Genau.
runde Geschichte.
Genau. Wobei aufpassen beim Türauftreten, dass es die Knochen nicht brechen, ne? Am Ende des Tages. Aber du hast, nein, aber auch das nochmal wichtig am Ende des Tages tatsächlich, weil klar, da gibt es ja jetzt keine klassische Stellenbeschreibung wie in einem Konzern, ne? Also das ist ja auch klar. Aber deswegen war das wichtig, weil ihr habt die Ziele, ihr wollt expandieren, ihr habt Märkte
Ja.
vor der Brust, ihr seid mit einem Produkt unterwegs, was weltweit eingesetzt werden kann. Von dem her ist, glaube ich, klar, dass das ein schnell drehender Markt ist. Und wenn jemand sich jetzt angesprochen fühlt, wie gesagt, wir packen ja auch dein LinkedIn-Profil dann nochmal in die Shownotes, soll
Super.
sich bei dir melden, mit dir in den Austausch gehen und ja, wenn da jemand Lust drauf hat und Bock hat, was zu verändern, sage ich jetzt mal ganz platt, dann soll er sich bei dir melden. Gut.
Das ist genau die Stellenbeschreibung, die ich jetzt gerade nicht formuliert bekommen habe. Genau. Sehr
Wunderbar.
schön.
Also, lieber Andreas, danke für deine Zeit. Danke für die spannenden Einblicke. Wie gesagt, wir verfolgen den Weg von dir und Osora. Und ja, vielleicht sprechen wir in 3 oder 5 Jahren mit dem neuen Stern aus Baden-Württemberg im Medizintechnikbereich, im Healthcare-Bereich. Also ich drücke die Daumen und ja, hat mir Spaß gemacht und ich sage vielen lieben Dank.
Alles klar, ich danke dir, Matthias, und ja, bis bald und Grüße nach da draußen.